Psalm 139, dem Vorsänger von David, ein Psalm. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze und stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Gesehen und erkannt. Ich spreche es in Ich-Form. Und jeder, der das möchte, der darf es für sich auch genauso annehmen. Ich bin gesehen und erkannt von meinem Gott. Was heißt das, gesehen sein? Mein Gott beobachtet mich und weiß jederzeit, wo ich bin. Ich kann nicht verloren gehen, denn er lässt mich nicht aus den Augen. Was heißt das, erkannt sein? Er kennt mich von je. Ist vertraut mit meinen Gedanken und kennt meine Worte, bevor ich sie spreche. So gut kennt er mich. Ich bin ihm wichtig. Denn er umgibt mich von allen Seiten und hält seine Hand über mir. Das heißt doch, ich bin völlig in ihm geborgen. Wie kostbar, so einen Gott zu haben und von ihm so geliebt zu sein. Wir singen nun das Lied, der mich sieht.
Psalm 139 geht weiter. Dem nächsten Vers. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. David reagiert auf diese unfassbare Erkenntnis mit Lobpreis. Gott ist zu wunderbar, zu hoch, zu groß, zu anders. Unser Gehirn ist nicht in der Lage, das umfassend zu begreifen. Und auch unser Herz nicht in der Lage, das emotional angemessen darauf zu reagieren. Und das liegt daran, dass es einfach diesen fundamentalen Unterschied gibt zwischen Schöpfer und Geschöpf. Zwischen dem, der uns gemacht hat, und uns, die wir zwar in seinem Ebenbild gemacht sind, aber doch als Geschöpfe immer unter ihm stehen und von ihm abhängig sind. Und deswegen können wir auch gar nicht ihn so begreifen, wie er in seiner ganzen Fülle, Größe wirklich ist. Und dass Gott mich sieht und kennt, könnte auch eine andere Reaktion hervorrufen, nämlich Ablehnung oder sogar Angst, weil dieses Beobachtetwerden auch was Bedrohliches hat. Aber bei David hier löst es tiefe Ehrfurcht aus, verbunden mit einem Gefühl der Geborgenheit. weil David sich gleichzeitig bei Gott geborgen weiß. Wer Gottes Größe in Verbindung mit seiner Liebe erkannt hat, für den ist diese Erkenntnis wirklich wunderbar.
Allgegenwärtig, allmächtig. Spräche ich Finsternis, soll mich bedecken. Moment. Wo sollte ich hingehen vor meinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor seinem Angesicht? Stieg ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her. So wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Allgegenwärtig, allmächtig. Schaue ich zurück auf mein Leben. An wie vielen Orten war ich schon? Und ich darf wissen, mein Gott war immer auch da. Wenn ich zurückschaue auf mein Leben, wie viele unterschiedliche Situationen und Stationen habe ich durchlebt? Wie viel Schönes und Schweres? Freude und Traurigkeit? Wie viel Mühsal, aber auch Leichtigkeit? Schwere Arbeit und große Geschenke? Mein Gott war immer da. Heute, an diesem Morgen und in diesem Moment, Gott ist da. Wenn ich nach vorne schaue in die Zukunft, die ich nicht kenne und nicht weiß, was auf mich zukommen wird und wo ich sein werde, dann darf ich wissen, auch dann wird mein Gott da sein. Dürfen wir wissen, unser Gott wird da sein. Wir singen das Lied, Nehme ich Flügel der Morgenröte.
Ich lese weiter, Psalm 139 ab Vers 13. David betet weiter, denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Bei diesem Abschnitt war so für mich auf den ersten Blick so das im Fokus, so Staunen über die Wunderwerke Gottes. Und jeder von uns ist ein solches Wunderwerk Gottes, ein Kunstwerk, wunderbar gemacht. Und bei genauerem Hinschauen habe ich mich dann gefragt, wieso fängt er mit den Nieren an? Wieso fängt David mit den Nieren an? Kennt ihr diesen Satz? Es geht uns was an die Nieren? Schon bei den alten Hebräern hat im Grunde dieses Sprichwort seinen Ursprung vermutlich. Für die Hebräer war so die Nieren der Sitz der Empfindungen, der Gefühle. Und ich habe mich gefragt, warum beginnt David diesen Abschnitt hier mit diesem "Du hast meine Nieren gebildet"? Kann es sein, dass ihm etwas an die Nieren gegangen ist, als er diesen Psalm geschrieben hat oder gedichtet hat, als das kam? Wenn dem so ist, dann ist aber klar, David will sich nicht von dem bestimmen lassen, was ihm an den Nieren gegangen ist oder was ihm da in den Knochen sitzt. Und was er hier macht, ist, er guckt auf sein Leben und staunt über Gott, was sein Leben, ja, wie wunderbar es gemacht ist, was Gott da eigentlich an ihm selbst vollbracht ist, selbst wenn ihm was an die Nieren geht und ihm vielleicht zu schaffen macht. Und ich habe mich dann gefragt, wie wäre das in unserem Leben, in meinem Leben? Ich breche mir das Bein und statt dass ich mich darüber beklage, jetzt ist mein Bein gebrochen, komme ich ins Staunen darüber, wie kunstvoll Gott mein Bein gemacht hat. Oder mit Liebeskummer, mir bricht das Herz, die Angebetete gibt mir einen Laufpass. Und statt dass ich mich darüber beklage, dass das jetzt alles so blöd gelaufen ist, danke ich Gott dafür, staune ich darüber, dass er mir ein Herz gegeben hat, das sich nach Beziehung, nach Zweisamkeit sehnt. Und dass er da so viel reingelegt hat in mich, was jetzt wehtut, aber was von ihm kommt. Und ich finde diesen Abschnitt hier, ich habe mich jetzt heute in der Vorbereitung halt mal speziell jetzt mit diesem Abschnitt nur mal befasst und habe so gedacht, oh, wenn wir mit unseren Nöten, mit dem, was uns an die Nieren geht, damit so zu Gott kommen könnten, dass wir den Blick über unsere Umstände, über die Befindlichkeit, über das, was uns Probleme macht, hinaus auf Gott gucken könnten, um einen ganz anderen Horizont zu bekommen. Und letztlich wie David trotzdem sagen zu können hier, wie erstaunlich, wie wunderbar, wie einzig, wie kunstvoll, Gott, hast du mich geschaffen, deine Werke, das geht ja noch ein bisschen über David selbst hinaus. Also ich denke, Gott bietet uns hier was Wunderbares an für Themen, die uns an die Nieren gehen, dass die nicht sich unserer zu sehr bemächtigen, sondern dass wir unseren Anker weiter bei Gott haben können. Und ich finde es so spannend, wie es dann endet, wie er dann eben nochmal in den Blick nimmt, der David, wo er herkommt, vom Ursprung her. Heute wissen wir ja noch viel, viel mehr als David damals, wie wir Menschen entstehen. Ja, und dieser ungeformte Keim im Mutterbauch, und dann formt er sich so mehr und mehr, und Gott war von Anfang an dabei und er sah uns schon davor, und er weiß auch, was alles kommen wird. Gott kennt den Ursprung und er kennt das Ziel, er kennt die Zukunft. Er ist der Gott, der über aller Zeit steht. Er hat die Zeit geschaffen und auch die Zukunft überblickt er vollständig. Das ist das, was David hier ausdrückt, dass diese Tage alle schon in seinem Buch geschrieben waren. Wir haben einen Gott, er ist ein wunderbarer Schöpfer und er ist mit uns gewesen in der Vergangenheit und er geht auch mit uns in die Zukunft.
Und wenn wir die nächsten Verse lesen, sagt David: Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott! Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen? Sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Hier kommt David wieder ins Staunen. Eigentlich ist der ganze Psalm ein Ausdruck von Staunen. Aber wenn David so über Gott nachdenkt, dann sagt er, Nicht nur ist es unfassbar für ihn, sondern es ist kostbar, wie ein Schatz, wertvoll. Wertvoll, die Gedanken Gottes ja, zu durchdringen, darüber nachzudenken. Diese vollkommene Andersartigkeit Gottes wird in der Bibel auch als Heiligkeit beschrieben. Dieses Wort heilig, was sozusagen das Adjektiv für Gott ist. Also wie ist Gott? Gott ist heilig. Und das umfasst all diese Dinge, die wir uns nur so schwer vorstellen können. Und für David ist diese Heiligkeit Gottes kostbar. Und er liebt es, über Gott nachzudenken. Auch wenn er weiß, dass er da kein Ende erreichen wird. Er sagt, zählen komme ich nicht zum Ende. Zahlreicher ist der Sand. Aber es hält ihn nicht davon ab, über ihn nachzudenken und seine Nähe zu suchen. Und ich glaube, dass das Nachdenken über Gott hier eine entscheidende Rolle spielt. Dieser ganze Psalm ist Ausdruck von Davids Nachdenken über Gott. Und er denkt darüber nach, wer Gott ist und wer er selbst ist in Bezug zu Gott. Er denkt darüber nach, wo er herkommt, sein Ursprung, und er landet bei Gott. Und er denkt über die Zukunft nach in Bezug auf Gott. Und in diesem Nachdenken kommt er ins Anbeten. Und ich glaube, da, wo uns die Heiligkeit Gottes kostbar wird, wo wir die Gegenwart Gottes suchen und uns von seiner Heiligkeit überwältigen lassen, da färbt das ab. Wenn Gott uns dazu auffordert, heilig zu sein, so wie er heilig ist, also ein Leben in der Heiligung und Übereinstimmung mit seinem Willen zu leben, dann ist der erste Schritt dahin, dass wir innehalten und über seine Heiligkeit nachdenken und darüber ins Staunen kommen. Wir singen, Gott ist gegenwärtig.
Ich lese weiter aus Psalm 139, ab Vers 19. Ach, wolltest du, o Gott, doch den Gottlosen töten, und ihr Blutgierigen weicht von mir, denn sie reden arglistig gegen dich. Deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Wir haben uns im Vorfeld überlegt, ob wir diese Verse nicht lieber weglassen. Sie passen irgendwie nicht so richtig da rein. Ne? Das andere, die ganzen Verse, die wir bisher gehört haben, gelesen haben, da fällt es wahrscheinlich den meisten von uns ja nicht so schwer, da reinzugehen, sich da drin wiederzufinden, die mitzusprechen. Meine Vermutung ist, nachdem David so wirklich die Nähe Gottes gesucht hat, in all den Versen, die wir vorher gesehen haben, im Nachdenken über Gott, und ich glaube, hier bricht dann aus ihm raus, was ihm wirklich an die Nieren geht, an die Nieren gegangen ist. Ich glaube, hier ist der sachliche Hintergrund dessen, warum David die Nähe Gottes gesucht hat in diesem Psalm und sich das im Psalm so ausgedrückt hat, wie David es gemacht hat. Da scheinen Leute gegen David zu lügen, ihn bewusst oder sogar wissend, ja, und unwissentlich zu verleumden und das noch bei Gott zu beschwören. Sie erheben ihre Hand zur Lüge. Und ja, das ist für David unerträglich. So wie es für jeden von uns unerträglich ist, wenn er auf Arbeit irgendwie hört, da wird irgendwas gegen ihn behauptet, was einfach nicht stimmt. Oder in der eigenen Familie oder wo auch immer. Für den, der die Wahrheit kennt, ist jede Lüge, jede Unwahrheit schier unerträglich. wenn die Wahrheit verdreht wird, das Recht gebeugt wird und wenn man das dann vielleicht sogar gegen sich selbst gerichtet erlebt. David war ein Mann, der immer wieder die Nähe Gottes gesucht hat. Das ist eigentlich nicht nur, ich will sagen, mein Eindruck ist nicht nur immer wieder, sondern das war eigentlich das, was sein Leben geprägt hat. Er hat auch seine Schwachpunkte gehabt, seine schwachen Momente, auch davon wird ehrlich berichtet in der Bibel. Aber grundsätzlich hat er das von Gott über sich sagen hören, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat die Nähe Gottes gesucht. Er hat Gott an die erste Stelle gesetzt. Er hat sein eigenes Wollen immer wieder unter Gott gestellt. Und das ist das, was wir auch gerade in dem Lied gesungen haben. Gott ist gegenwärtig. Dieses Erdenlust und Freuden, wir entsagen willig allen Eitelkeiten aller Erdenlust und Freuden. Und wo ich gemerkt habe, singe ich das eigentlich jetzt gerade gerne mit? Ich glaube, Gott hat uns viel Gutes in dieser Welt gegeben, woran wir uns freuen dürfen, freuen sollen. Ihm zur Ehre, aus dem dankbaren Herzen raus. Aber keine Gabe Gottes soll über uns eine Macht gewinnen und uns letztlich von Gott trennen, soll an die erste Stelle rücken. Und wenn man so lebt, dass man immer wieder Gott an die erste Stelle setzt und im Zweifelsfall ja, Abstand nimmt von eigenen schlechten Wünschen oder von ungesunden Sehnsüchten, da das nicht sich durchgehen lässt, wenn man so unterwegs ist, dann kommt man Gott immer näher, dann wird man immer mehr mit seiner Heiligkeit ja, zusammenkommen. Dieses, was Patrick gesagt hat, wo Gott sagt, er ist heilig und wir sollen auch heilig werden. Und das führt dann dazu, dass wir uns auch immer mehr mit Gott identifizieren, mit seiner Wahrheit, mit seiner Gerechtigkeit, mit seinem Recht. Und dann passiert das, was wir hier auch in dem Psalm lesen. Ja, David sagt, das, was ihm angetan wird, an Unrecht, das tun die Menschen auch Gott an. Und er empfindet es so, der Hass, der ihm entgegentritt, weil er ja auch mit Gott verbunden lebt, das ist auch ein Hass, den Gott abkriegt. Und das führt dann zu dieser krassen Aussage, ich hasse sie mit vollkommenem Hass, sie sind mir zu Feinden geworden. Es macht ihn fertig, es geht ihm an die Nieren, dieses Unrecht, das David widerfährt. Und weil er eben so nah mit Gott zusammenleben möchte, macht ihn das eben umso mehr fertig. Und ja, er hat... Also ich glaube, diese ganze Zeit der Vorbereitung, der Verse davor, wo Patrick auch gesagt hat, dass er über Gott nachdenkt, über sich nachdenkt. Ich glaube, das war das, was Davids Wunsch war. Ich glaube, er wollte nicht so, dass das aus ihm rausbricht, aber es ist gekommen, es ist passiert. Und ich finde es so spannend, wie es dann weitergeht, wo er dann betet, erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Was hier für mich zum Ausdruck kommt, ist, dass David wirklich in der Gegenwart Gottes war. Er bleibt dann nicht hängen bei dem, ja, wie er sich zur Wehr setzt und Gott darum bittet, dass er ihm Recht verschafft gegenüber seinen Feinden. Er prüft, er spürt auch, dass es vielleicht doch irgendwas vielleicht in seinen Wünschen doch auch nicht so ganz optimal ist und schiebt dieses noch nach, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Und vielleicht spürt das Herz von David, seine Feinde sind im Unrecht, das weiß er, da ist er sich auch ganz sicher. Und trotzdem spürt er selber ist ja nicht der Richter, sondern der Richter ist Gott. Und auch er selber hat ja auch seine eigenen Fehler, seine Sündhaftigkeiten, seine Schwachheiten, seine Begrenztheiten. Und das finde ich das Klasse hier an diesen zwei letzten Versen des Psalms 139. David weiß, auch er ist ohne Gott verloren, genauso wie seine Widersacher, wo er sich wünscht, dass Gott die beseitigt. David sieht, Er braucht auch einen Richter. Er hat einen Richter. Und auch dem will er sich unterordnen und möchte sich nicht zum Richter über seine Feinde aufspielen, sondern tritt an dieser Stelle wieder einen Schritt zurück. Und es ist für mich so hilfreich, dieser letzte Block des Psalms, weil es mir zeigt, ich darf mich vor Gott öffnen, so wie ich bin. Und Gott wünscht sich, dass ich auch in meinem Zorn, in meiner Ablehnung, ja, meiner Feinde, meiner Widersacher, mich aber doch nicht zum Richter über sie erhebe, sondern letztlich weiß, auch ich bin ohne Gott verloren. Und so endet dann dieser Psalm und mit dieser Bitte, wirklich in all dem, was sein Leben ausmacht und vermutlich in dieser Situation ihn so heftig zusetzt, dass Gott ihn da weiterleitet und zwar auf einem Weg, der Bestand haben wird, weil er sich wirklich an Gott und seinen guten Geboten, an seinem Recht, an seiner Gerechtigkeit, an seiner Wahrheit orientiert. Ein total spannender Psalm, sehr vielschichtig. Wir haben ihn jetzt mit euch geteilt, so wie jeder Einzelne von uns es aufs Herz bekommen hat. Und wir wollen jetzt diesen Psalm nochmal miteinander sprechen, bevor wir dann ins Abendmahl gehen. Und wir haben uns überlegt, wie gehen wir mit den Versen 19 bis 22 um, wenn wir jetzt den Psalm miteinander gemeinsam sprechen werden. Und ich zeige euch jetzt die Lösung, auf die wir gekommen sind. Wir wollen keinen von euch nötigen, darum zu bitten, dass Gott die Gottlosen eliminiert. Deswegen haben wir uns das überlegt, dass wir einfach die Möglichkeit haben, den Anfang, wie David es formuliert, zu unserem eigenen zu machen und dann zu schauen, wie die Fortsetzung für uns aussieht heute in der Situation, in der wir uns jetzt hier befinden. Dieses Ach, wollest du, oh Gott, doch. Und dann, dass wir eine Zeit der Stille haben, wo ihr das selber füllen könnt, was ihr vor Gott bringen wollt. Das können Ungerechtigkeitsthemen sein, so wie es bei David vermutlich der Fall war, wo ihr vielleicht mit bewusster Lüge konfrontiert seid oder willentlich fertig gemacht werdet. Vielleicht sind es auch ganz andere Nöte. Lasst uns nun den Psalm 139 miteinander sprechen und dann auch diese Zeit des stillen eigenen Gebets einlegen. Und wenn ich den Eindruck habe, es könnte jetzt gut sein, dann sprechen wir den Psalm 139 zu Ende. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich liege oder liege, und du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, o Gott! Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ach, wollest du, o Gott, doch dich meiner Themen annehmen. Jetzt lasst uns die Zeit der Stille haben. Lasst uns weiter dem Psalm sprechen. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Amen.